Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und freue mich auf ein Gespräch mit unserem heutigen Gast. Sie weiß, wie man Geparden Blut abzapft. Sie hat auf Costa Rica Haie besendet, im Dschungel von Borneo Gibbons singen hören und ist schon im allerletzten Moment einem Krokodil entkommen. Nur bei Spinnen, da wird ihr ein bisschen flau. Ich begrüße die Tierärztin und Artenschützerin Hanna Emde.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Emde, bei allem Mut und bei allem Abenteuer, also 8 Beine sind nicht so ganz Ihr Ding, aber auch das kann man lernen. Erzählen Sie uns doch kurz von Bertha.
Bertha, die Vogelspinne, die hat im Dschungel von Borneo neben meinem Zimmer gewohnt. Und wie gesagt, ich bin nicht ein großer Spinnenfan, ich habe ziemlich Respekt vor diesen 8 Beinen. Und mir hat das sehr geholfen, Bertha einen Namen zu geben, weil ich jeden Morgen an Berthas Nest vorbeikam. Und dann habe ich ihr immer guten Morgen und guten Abend gesagt. Und irgendwann war Bertha nicht mehr alleine, sondern hatte hunderte kleine Spinnenbabys auf dem Rücken. Das heißt, es waren noch mehr Beine. Aber ich habe mich darüber sogar gefreut.
Hunderte kleiner Spinnenbabys und der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hanna Emde möchte als Tierärztin etwas für den Artenschutz und das biologische Gleichgewicht auf der Welt tun. Und derzeit können wir sie auch begleiten auf eine Reise durch Namibia. In der ARD-Mediathek findet sich eine 6-teilige Reihe, Hanna Goes Wild. Da ist sie Protagonistin und stellt Artenschutzprojekte vor. Frau Emde, bislang kannten Sie, ja fast einmal um den Äquator, aber bislang kannten Sie die Dschungel dieser Welt, vor allen Dingen die Regenwälder. Was war denn in Namibia für Sie neu?
Alles, ehrlich gesagt. Das war wirklich dieser Moment, wenn man aus dem Flugzeug aufs Rollfeld steigt, bin ich sonst diese Feuchtigkeit, dieses Tropische gewohnt. Und dort war es einfach trocken, heiß und strahlend blauer Himmel. Also wunderschön, aber eben ganz anders, als ich es vorher kannte. Namibia ist eines der trockensten Länder südlich der Sahara. Und das bedeutet natürlich, dass die ganze Natur, die Tierwelt komplett anders ist. Und das hat mich wirklich beeindruckt auf dieser Reise während dieser ganzen Zeit, wie viele Tiere und Pflanzen sich an so trockene Gegebenheiten angepasst haben und wie es auch in der Wüste vor Tieren wuseln kann.
Und mich erstaunt jedes Mal, dass gerade die Savannen eben voll von Großwild sind, Elefanten, ja. Giraffen, Nashörner. Man lernt bei ihnen auch zum Beispiel in dem Film, wie man sich einem Nashorn nähert. Die meisten würden wohl bei einer direkten Begegnung mit einem Nashorn besser den geordneten Rückzug antreten. Aber wenn man es denn will, erzählen Sie es uns, wie nähert man sich professionell einem Nashorn?
Genau, ich durfte nämlich vor Ort mit lokalen Nashorn-Rangern vom Save the Rhino Trust unterwegs sein und quasi auf den Spuren der letzten Spitzmaul-Nashörner mit diesen Menschen in der Wüste sein. Und die haben mir eben gezeigt, wie man sich Nashörner nähert, wie man sie überhaupt aufspürt. Und das ist ganz spannend, weil Nashörner haben sehr schlechte Augen. Also die können nicht gut sehen, aber einen wahnsinnig guten Geruchssinn. Das heißt, man muss ganz doll mit dem Wind arbeiten. Also immer gegen den Wind stehen quasi, dass sie auf keinen Fall unseren Geruch übertragen bekommen. Und das haben wir dann durchgehend auch gemacht. Immer geguckt, wie steht der Wind, wie müssen wir uns nähern. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass es so eine ganz natürliche Art war, sich diesen Tieren zu nähern, ohne sie irgendwie zu bedrohen oder so. Und das zweite Spannende war eben die Spuren lesen. Also ich habe mich vorher im Dschungel, da ist es so dickig, da kann man nicht so richtig Spuren lesen, hatte ich mich nicht so viel mit beschäftigt. Und das war sehr beeindruckend, dass man daran so viel erkennen konnte. Klar, welches Tier war hier, in welche Richtung, wann war es hier. Das fand ich ziemlich cool. Und das dritte sind natürlich die Hinterlassenschaften. Also Kot ist für uns Tierärztinnen und Tierärzte immer ein sehr spannendes Metier, weil man dort natürlich alles über Tiere herausfinden kann. Welche Krankheiten haben die? Welche genetische Abstammung? Was fressen die? Aber eben auch, wann waren die hier?
Jetzt erzählen Sie von der Begeisterung von Nashornkot bis Windrichtung. Das sind aber auch Tiere, die gefährdet sind, auch durch Wilderer. Und Sie geben auch einen Einblick, wie man denen das Handwerk legen will in Namibia. Und zugleich merkt man, das ist ein sehr komplexes Problem, der Schutz dieser Großtiere, denn da prallen auch jenseits des kriminellen Interessen aufeinander. Absurderweise finanziert der Jagdtourismus den Artenschutz zumindest teilweise mit. Wie kann das sein?
Ja, das ist sehr spannend, gerade auch in Namibia, wo Jagdtourismus und auch die Trophäenjagd sehr groß sind und auch sehr wichtig für das Land als Einkommenquelle. Aber das muss man natürlich getrennt betrachten. Also jetzt bei den Spitzmaulnashörnern, da ist der Kampf um das Überleben dieser Tiere vor allem gegen die Wilderei, gegen die illegale Wilderei für das Nashornhorn, weil das immer noch in der traditionellen chinesischen Medizin als großes Heilmittel und potenzsteigernd wirken soll, was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil man sich stattdessen auch einfach die Fingernägel rausziehen könnte. Das ist genau das gleiche Keratin wie dieses Nashornhorn. Und die zweite große Bedrohung ist wirklich die Trockenheit, die Dürre. Also in diesem trockenen Land Namibia hat auch die Dürre in den letzten Jahren extrem zugenommen durch den Klimawandel und die Tiere verdursten. Die finden kein Wasser mehr, die finden kein Fressen mehr. Das heißt, das ist immer noch vor Ort die größte Bedrohung dieser Tiere. Und der Jagdtourismus, den Sie gerade angesprochen haben, das läuft quasi über ein ganz anderes System. Also es gibt Abschussquoten, um die ganzen Herden von Wildtieren nachhaltig, die Populationen nachhaltig zu managen. Und da werden jetzt keine vom Aussterben bedrohten Tiere massenweise geschossen. Das geht natürlich nicht.
Aber Abschussquoten, Das klingt schon ein bisschen nach der Lizenz zum Töten à la James Bond. Ja. Ich wollte noch mal auf das durchaus Komplexe, und das macht man sich mit seinem westlichen Blick gar nicht so klar, auf das komplexe Verhältnis von Mensch und Tier. Denn es sind ja nicht nur die Wilderer. Also wenn der namibische Bauer verzweifelt ist, weil ein Elefant seine Maisfelder ruiniert, dann hat man klaren Interessenkonflikt zwischen Tierschutz und Menschen, die sehen, dass sie überhaupt ihr Einkommen an Land ziehen können.
Und das hat mich auch während dieser Dreharbeiten, während dieser ganzen Serie Hannah Goes Wild extrem beschäftigt und berührt, weil es ja hauptsächlich darum ging, die Menschen vor Ort kennenzulernen. Ich wollte lokale Artenschützerinnen und Artenschützer kennenlernen. Ich wollte die Geschichten der Farmer und Bauern vor Ort hören. Und dort eben meine deutsche oder meine westliche Brille abzusetzen und dieses romantische Bild von Wildlife, was ich immer habe, ich möchte auf Safari gehen, ich möchte Elefanten fotografieren und all das, das mal hinter mir zu lassen und die Perspektive der Menschen vor Ort anzunehmen. Wie Sie gerade meinten, die Tag ein, Tag aus mit diesen wilden Tieren leben, überleben müssen, die um die gleiche Ressource Wasser kämpfen, wo die Leoparden und Geparde irgendwie die Ziegen oder die einzige Einkommensquelle dieser Bauern reißen. Und dass dort natürlich Wut, dass dort Frustration, dass dort Angst bei der lokalen Bevölkerung entsteht, ist vollkommen verständlich.
Und dann wird es richtig kompliziert, nicht? Wir reden uns hier über die drei Wölfe auf, die ein paar Schafe reißen. Und es ist auch schlimm, wenn sie es tun. Aber dort ruiniert es wirklich Existenzen. Also das muss doch ein mitunter verzweifelter Konflikt sein, den Tieren gerecht zu werden und den Menschen auch.
Absolut. Und das ist, glaube ich, Kern unserer Artenschutzarbeit, diesen Mensch-Wildtier-Konflikt zu lösen. Und zwar mit den Menschen vor Ort. Also wirklich nach Lösungswegen zu finden, wie die Tiere und die Menschen friedlich nebeneinander existieren und leben können. Und da habe ich wirklich vor Ort Artenschützerinnen getroffen, die genau das machen. Die bilden Herdenschutzhunde aus, die Farmer begleiten, die Herden begleiten und die Ziegen oder Schafe vor den Raubtieren beschützen. Also da kommt dann kein Leopard mehr, wenn da so ein riesiger anatolischer Hirtehund mit der Herde unterwegs ist. Und das sind natürlich wunderbare Ansätze, um vor Ort was zu verändern.
Diese Filme waren ja auch für Sie was Neues, Hannah Goes Wild. Ja. Sonst waren Sie als Tierärztin im Dschungel, haben sich mit einem Buch oder auch pädagogisch für den Artenschutz eingesetzt, jetzt plötzlich filmen mit einem ganzen Team, Kamera, Mikrofon, weiße Frau. Könnte ja sein, dass das auch auf Vorbehalte stößt. Warum haben Sie zugesagt?
Ja, ich habe lange überlegt, auf jeden Fall. Aber was mich sehr überzeugt hat, war dieses Argument, wir wollen doch Artenschutz so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Wir wollen darüber aufklären, wir wollen über die Probleme in Namibia, aber auch die Lösungsansätze sprechen. Und was ist das für ein tolles Medium, Film, das zu vermitteln, die Leute wirklich mitnehmen zu können auf diese Reise. Und das hat mir, glaube ich, auch so Spaß gemacht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich mit mir in den Situationen sind, die Geparden in Narkose legen oder den Nashörnern hinterher spüren. Und das war irgendwie überzeugend. Natürlich war es extrem komisch, nicht mehr alleine irgendwo stundenlang auf der Lauer zu sitzen und auf einen Nebelpader im Dschungel zu warten, sondern jetzt ein ganzes Filmteam dabei zu haben. Aber es hat total viel Spaß gemacht und es war auch wirklich ein tolles, tolles Team.
Hannah Emde auf neuen Spuren. Zu sehen sind die Filme in der ARD Mediathek. Hannah Goes Wild und demnächst gehen sie mit uns in den Dschungel. Hanna Emde ist gerade eben 29 Jahre alt, Tierärztin und Artenschützerin und sie war schon in der halben Welt oder doch in Äquatornähe und da, wo es Regenwälder gibt, auf den Philippinen, auf Madagaskar, Costa Rica, Mexiko, Borneo, Guatemala. Frau Emde, Sie sind in Hannover ausgebildete Tierärztin, ganz bodenständig. Warum Affen und Großkatzen statt Kühe und Meerschweinchen?
Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Dieser Wunsch, Tierärztin zu werden, den hatte ich schon als kleines Mädchen. Das haben ja häufig Mädchen, aber bei mir hat es halt nicht aufgehört. Und diese wilden Tiere, diese Faszination, das kam eigentlich erst während des Studiums. Also ich habe nicht angefangen und mir überlegt, oh, ich will jetzt Artenschützerin werden, sondern das war natürlich total faszinierend. Ich habe in einer Rinderklinik gearbeitet, war in Kleintierpraxen im Praktikum. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass diese Praktika außerhalb meiner Komfortzone, in tropischen Regenwäldern oder auf Forschungsstationen, mich sehr viel mehr gereizt haben, mich fasziniert haben und ich vor allem dort erst gelernt habe, wie wichtig TiermedizinerInnen auch in diesen Bereichen sind.
Dann nehmen Sie uns doch mal mit in den Dschungel und ich frage mal ganz naiv, wie riecht und schmeckt und hört es sich da an?
Also es hört sich vor allem an, wenn wir jetzt in, im tropischen Regenwald auf Borneo sind. Es ist eine extreme Lautstärke. Also es ist immer irgendwas am Rascheln in den Bäumen, auf dem Boden. Man hört vielleicht einen Affen rufen, die Vögel singen oder die Nashornvögel, die schnattern immer so laut. Es ist immer was los. Und wenn man sich umguckt, ist es erstmal einfach nur so ein dichtes Wirrwarr aus Grün. Also man kann gar nicht weit gucken, weil überall irgendwelche Äste oder Lianen hängen. Und es ist feucht, natürlich. Man ist immer am Schwitzen, weil es einfach extrem feucht ist. Und dabei riecht es so ein bisschen, ja, nicht so nach frischem Regen, nur eben ganz am Anfang, wenn so ein tropischer Sturm aufzieht, sondern es ist ja so eine durchgehende, fruchtige Feuchtigkeit.
Mhm. Die Affen, die in den Bäumen hängen, die Gibbons, die sind Ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen. Mhm. Warum?
Die singenden kleinen Menschenaffen, die Gibbons, die sind einfach faszinierend. Ja, die haben wirklich, die unterhalten sich quasi singend. Das ist so ein ganz lautes Rufen. Und das hört man kilometerweit und davon wurde ich dann morgens geweckt. Also Wahnsinn. Und die sind sehr unterschätzt, weil man die halt kaum zu Gesicht bekommt. Die sind ganz oben in den Baumwipfeln unterwegs, die Gibbons. Die können schwinghangeln, die haben ganz lange Arme und Beine und sind wirklich extrem schnell in den Baumwipfeln unterwegs und leben in Familienbünden, sind sich ein Leben lang treu und ja, diese Affen haben mich einfach total fasziniert. Und was mich so erschreckt hat, ist, dass sie eben noch so unbekannt sind und trotzdem schon so bedroht.
Jetzt haben wir Sie ein klein bisschen bekannter gemacht, Frau Emde. Wie ist denn so eigentlich das Leben im Camp, wenn man also Wochen, Monate lang durch den Schlamm wartet, um eine besondere Kröte zu finden oder aber eben den Blick ständig in den Baumkronen hat für die Gibbons? Wie ist denn das Leben in so einem Camp?
Es ist natürlich sehr einfach, aber genau das liebe ich total. Also sich der Natur wieder unterzuordnen, anzupassen, sich nach der Sonne zu richten. Wenn die aufgeht, dann können wir raus, da ist es noch nicht heiß, so heiß. Mittags müssen wir mindestens 3-4 Stunden Pause machen, weil man sich nicht bewegen kann. Wenn ein tropischer Sturm aufzieht, dann bleibt natürlich jeder in der Station. Das ist viel zu gefährlich, dann draußen unterwegs zu sein. Und auch wenn ich mich mit meinem Team im Wald bewege, achte ich genau darauf, wo ich meine Füße platziere. Vielleicht packe ich aus Versehen einen Baum an, der eine ätzende Rinde hat. Das heißt, ich nehme meine Umgebung wieder viel bewusster wahr. Und das fehlt mir hier in Bonn auf der Straße öfters, dass ich genau dieses Gefühl verliere.
Eine ganz andere Wachheit ist nötig, aber man hat auch, das habe ich zumindest Ihrem Buch Abenteuer Artenschutz entnommen, man hat auch Frösche in Kloschüsseln, Blutegel an den Beinen und nie eine warme Dusche. Gab es nicht auch mal Momente, Frau Emde, wo Sie sich sagten, stopp, ab in die nächste Stadt und ein Hotelzimmer für mich alleine?
Absolut. Also gerade dieses Wochen und Monate lang auf so einer Forschungsstation sein, mit fremden Menschen, die man vorher gar nicht kannte, null Privatsphäre, also sogar unter meinem Moskitonetz hat sich manchmal eine Spinne oder irgendein Krabbeltier verirrt. Das wird manchmal einfach zu viel. Also immer schwitzen, immer Blutegel, immer juckt es, immer Reis essen, das ist einfach irgendwann zu viel. Und dann ist es auch ganz wichtig, einmal kurz Pause zu machen. Also dann versuche ich, in die nächste Stadt zu kommen und mich wirklich 20 Minuten unter eine warme Dusche zu stellen und einmal kurz wieder aufzutanken. Aber so nach einer Nacht vermisse ich den Dschungel dann schon wieder.
Und wenn Sie dann den Rucksack packen, was darf für einen Dschungelausflug oder eine Dschungelexpedition, sagen wir so, was darf im Rucksack niemals fehlen?
Die Trinkflasche natürlich, also Wasser, Wasser, Wasser ist ganz wichtig im Regenwald. Die Gummistiefel, die möchte ich auch nicht missen. Und meine Stirnlampe, die ist immer in Griffnähe.
Gummistiefel. Es gab auch mal gefährliche Momente, da waren die beteiligt, oder? Die Gummistiefel? Krokodile?
Ach, Krokodile, ja. Ich wollte gerade schon sagen, wenn da sich irgendwelche giftigen Tiere rein verirren, ist das auch auf jeden Fall auch gefährlich. Also immer ausschütteln, bitte. Aber ja, gerade das war auch auf Borneo, bin ich mit den Gummistiefeln mal im Schlamm stecken geblieben, als ich gerade aus dem Boot heraussteigen wollte. Und entlang dieses Flusses gibt es auch sehr, sehr viele, sehr, sehr große Leistenkrokodile, die wirklich bis zu 8 Meter groß werden. Und da hatte ich wirklich kurz Panik, weil ich kam nicht vor und zurück. Ich steckte bis zum Knien im Schlamm. Und das war so ein Schreckmoment. Okay, krass, das Krokodil kann jetzt wirklich sehr schnell hierher kommen.
Das pumpt das Adrenalin hoch, aber vergisst man das auch wieder? Also sonst könnte man ja nicht weitermachen. Es gibt doch viele eher unfreundliche Schlangenspinnen und Krokodile dort.
Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, das Gute daran, dass wir sehr vergesslich sind für Menschen. Und ich habe schon Parasiten mit nach Hause gebracht. Ich hatte irgendwelche Lebensmittelvergiftungen. Das vergisst man total. Ich glaube, wenn man dieses Buch liest, Abenteuer Artenschutz, merkt man, wie viel ich da vielleicht erlebe, einstecke, aber wie sehr ich es auch genieße und mich immer wieder darauf freue.
Und man merkt, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Hanna Emde will nicht nur beobachten, sie brennt auch für den Artenschutz und die Erhaltung der Biodiversität in der Welt, also der biologischen Vielfalt, ist seit gut 10 Jahren immer wieder in den Dschungeln dieser Welt unterwegs, in den Regenwäldern, die immer weniger werden. Und die Folgen sprechen sich leider langsamer herum, als die Abholzung voranschreitet. Sie haben sie selbst gesehen, Frau Emde, die großen Palmölplantagen, die immer mehr die noch übrigen Wälder zerschneiden. Und da gibt es irgendwie überhaupt keinen Übergang. Man kommt direkt aus dem Wald und steht in so einem riesigen Anbaugebiet. So teilt sich das auf Fotos mit. Wie ist das, wenn man unvermittelt aus dem Wald kommt und so eine Plantage betritt?
Das hat mich wirklich überall auf der Welt extrem schockiert. Egal, wo ich war, war eben diese intensive Landwirtschaft, diese intensive Bewirtschaftung ein Problem. Auf Borneo waren es die Palmölplantagen, in Costa Rica waren es Ananasplantagen. Und dieser krasse Kontrast, wenn man aus diesem ursprünglichen Wald, aus diesem Urwald tritt, auf so eine genutzte Fläche, ist schockierend. Also es ist wirklich wie auf dem Friedhof. Dieses ganze, diese Geräuschkulisse, von der ich eben gesprochen habe, diese Vielfalt an Pflanzen, an Tieren, an ja, an allem, Gerüchen, ist einfach verflogen, weil dort eine gleiche Monokulturpflanze neben der anderen steht. Es ist komplett mit Pestiziden verseucht. Der Boden, da wächst nichts anderes mehr. Es krabbelt nichts und das kann ja gar nicht nachhaltig sein. Also das spürt man schon, wenn man auf dieser Plantage steht. Und das ist wirklich jedes Mal ein Schock.
Wie gehen die Tiere damit um? Ich meine, die stehen dann ja auch plötzlich auf der Plantage oder umrunden die?
Nein, also auf Borneo haben wir da, habe ich Forschungen mitbegleitet, wo wir Tiere extra besendet haben, um zu schauen, also den GPS-Sender um den Hals zum Beispiel gelegt, um zu schauen, wie die mit dieser Zerstückelung, Zerschneiden des Lebensraums klarkommen, wenn dort plötzlich riesige Monokulturen stehen. Und sie können dort nicht überleben. Sie finden kein Fressen, sie finden keine Deckung, es ist viel zu heiß auf diesen Plantagen. Und das heißt, Tiere werden wirklich abgeschnitten durch diese Fragmente. Das heißt, sie können die Plantagen nicht überqueren, sie finden keine Artgenossen, sie finden kein Fressen. Und das führt natürlich auch extrem zum Rückgang der Arten.
Die Orangs- und die Palmölplantagen, die sind wohl immer noch das bekannteste Beispiel, wie der Lebensraum einer Art immer knapper wird. Wohl auch, weil die Orangs so ganz besonders eindrucksvolle Tiere sind. Ich möchte aber einen Bogen spannen zu Ihrem eigenen Leben, Frau Emde. Gab es bei Ihnen zu Hause als Kind eigentlich Nuss-Nougat-Creme?
Ja, und vor allem, wenn es diese Bio-Nuss-Nougat-Creme gab, waren wir immer so ein bisschen so, oh nee, blöd. Das ist, finde ich, spannend, dass man da wirklich diese Sensibilisierung erst braucht. Also ich merke das auch, wenn ich jetzt mit meinem Verein die Bildungsarbeit mache oder an Schulen gehe und mit Kindern darüber spreche, ist das ja nicht so, oh, Nuss-Nougat-Creme ist schlecht, sondern hey, lass uns mal überlegen, wo die herkommt, wie die produziert wird und was das für Auswirkungen hat. Und ich habe zum Glück, weil ich liebe Nuss-Nougat-Creme, wirklich ein Produkt gefunden, was ich guten Gewissens essen kann, wo eben kein Palmöl oder eben nur faires, zertifiziertes Palmöl drin ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir nicht immer ganz oder gar nicht, das geht oder nicht, sondern wirklich mal zwei Klicks weitergehen und gucken, okay, wo kommt das her, was gibt es für Alternativen?
Ich gehe noch mal drei Klicks zurück, Frau Emde. Ihre ersten Expeditionen fanden im Sauerland statt. Es ging durchs Unterholz in Begleitung eines Dackels, also mit Jagdhund. Auf der Suche nach was?
Riesenschlangen und Schnecken.
Riesenschlangen.
Die ersten habe ich nicht gefunden, die zweiten schon.
Also die wollten sie finden, das war die Fantasie. Ja. Und dann kam sie nach Hause und Mama war völlig begeistert über die Schnecken.
Ja, ich glaube, sie hat sich daran gewöhnt, dass ich immer irgendwas mitgebracht hatte, was ich dann untersuchen wollte oder erforschen wollte. Und wir hatten dann irgendwann so Regeln, dass ich keine lebenden Tiere mit auf mein Zimmer nehme, dass immer vorher alle Taschen ausgeleert werden und so.
Aber so feuchte, stinkende Flecken gab es wahrscheinlich schon.
Ja, das ist vielleicht dann einmal passiert, als eine Schnecke ausgebüxt ist oder ich sie einfach im Eifer des Gefechts vielleicht vergessen habe.
Aber vielleicht konnten die Eltern das auch gut verstehen. Die Mutter Biologin, der Vater Forstwissenschaftler und sie waren noch Pfadfinderinnen auf Waldtour. War ihr Weg vorherbestimmt?
Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Also ich denke schon, dass diese Nähe zur Natur, diese Faszination, diese ganzen Zeltlager mit den Pfadfindern mich geprägt haben, auf jeden Fall, und dass ich diese Begeisterung auch mit meiner Familie teilen konnte. Aber mein spezieller Weg, dass diese Entscheidung zum Tiermedizinstudium, diese Wege in die weite Welt, also wirklich in die Tropen, auf die Philippinen nach der Schule, das waren schon wirklich meine eigenen Entscheidungen.
Mhm. Der Weg führte erstmal nach Hannover an die Hochschule für Tiermedizin und da hat man so einen richtig kleinen angegliederten Nutztierzoo. Es gibt keinen Mangel an Geflügel, an Hühnern und Kühen. Aber wo lernt man denn, Geparden zu narkotisieren oder Haie mit Sendern zu versehen? Also das ist doch was ganz anderes.
Das stimmt, das lernt man auch nicht so richtig, sondern das entwickelt sich. Also es ist zum Glück kein großer Unterschied, wenn ich einen Dackel in Narkose lege und das dann auf einen Gepard in der Wildnis übertrage. Das heißt, die Handgriffe sind schon sehr ähnlich. Es ist natürlich Übung. Ich habe eben durch meine Projekte im Studium, durch meine Praktika sehr viel mitmachen dürfen, sehr viel erlernen dürfen. Und das entwickelt sich dann weiter. Also bei den Bullenhaien, da war ich wirklich erst sehr stutzig, so wie komme ich jetzt am besten durch die Haut, um da einen Sender zu implantieren. Aber ich habe dann gemerkt, dass die Haut ungefähr so dick ist wie Kaninchenhaut, weil Kaninchenhaut auch extrem dick ist. Und ja, dann habe ich mich daran orientiert. Also man findet immer Wege und man wird sehr experimentierfreudig.
Aber das Kaninchen liegt beim Tierarzt auf dem Tisch und der Bullenhai muss erstmal vor das Schiff geschafft werden und der Gepard muss auch erstmal betäubt sein und wenn er dann zu früh aufwacht, ist ärgerlich. Also es ist eine große Verantwortung da mitten in der Wildnis, damit verbunden. Haben Sie jemals Schiss gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch wirklich einer der Punkte, den ich anfangs total unterschätzt habe, diese Wahnsinnsverantwortung. Also man ist nicht in seinem Praxis oder in seinem Kliniksaal, wo alles irgendwie steril und sauber ist, sondern es ist wirklich eine Plane mitten im Dschungel. Hier ist jetzt der in Anführungsstrichen OP-Tisch und es ist heiß, es sind laute Zirkaden, es sind Blutegel dabei, aber in diesem Moment kann ich nur Augen für das Tier vor mir haben, weil ich Verantwortung für das Tier trage, aber eben auch für mein ganzes Team. Und das sind natürlich Momente, wenn dann plötzlich die Raubkatze wieder wach wird, man sieht die Ohren sich langsam bewegen und so, da kriege ich natürlich Panik. Da muss ich ganz klar bleiben, sofort reagieren, alle weg von dem Tier, das Tier wieder in Sicherheit bringen. Das sind Stressmomente.
Hanna Emdi ist Tierärztin und Artenschützerin und hat sich dem Schutz der Wildtiere verschrieben. Sie hätte auch Ärztin für Kühe, Pferde und Meerschweinchen werden können. Aber es musste der Dschungel sein. Nach einem Besuch auf den Philippinen stand das für sie fest. Frau Emde, Sie haben es ein bisschen erzählt von dieser Ausbildung, zu der interessanterweise auch die Arbeit auf dem Schlachthof gehörte. Ein Praktikum. Was war das für Sie für eine Erfahrung?
Oh je, ja, diese Station, die keinem Tiermedizinstudenten oder Studentin erspart bleibt, die Zeit auf dem Schlachthof. Ich Ich finde es gut, dass das im Studium mit einbezogen ist, weil ich finde eigentlich insgesamt jeder oder jede, die Fleisch isst, sollte mal einen Schlachthof besucht haben. Aber es war grausam. Also diese 3 Wochen dort haben mich extrem geprägt. Also ich glaube, das Erschreckendste oder dieser schlimmste Moment war eigentlich zu spüren, dass wirklich alle 2 Sekunden ein toter Schlachtkörper auf dem Fließband an mir vorbeikam. Also wirklich Schweinehälften, alles hat nach Blut gerochen, die Rinder, die da mit einem Bolzenschuss zu Boden gehen, das war einfach Wahnsinn. Und diese Masse an Fleisch, die dort ja produziert wird, hat mich einfach komplett geschockt. Und natürlich, man kennt die Würde des Tieres geht dann verloren, wenn das geschlachtet wird. Aber ich fand das Schlimme wirklich die Masse.
Mhm. Sind Sie seitdem Vegetarierin?
Ich esse auf jeden Fall nicht mehr gern Fleisch. Aber manchmal im Dschungel, wenn ich nicht genug Proteine kriege, dann muss ich mal irgendwie ein Stück Hühnchen oder sowas essen. Aber also super ungern, ja.
Sie haben ja früh gemerkt, dass Ihnen nicht nur die Natur mit all ihren Spielarten eine große Leidenschaft ist, sondern dass Sie diese Leidenschaft auch gerne weiter vermitteln. Sie haben einen Verein gegründet, Napada Wildlife. Da gehen Sie unter anderem in Schulen und ja, was machen die da? Spielen Sie mit den Kindern Dschungel oder wie läuft das?
Ja, genau. Also bei Napada Wildlife ist es uns extrem wichtig, also einmal Artenschutzprojekte zu unterstützen weltweit, aber eben dieses Wissen auch wieder mit nach Deutschland zu bringen und diese Verbindung zu schaffen, was haben wir hier eigentlich mit unserem Handeln mit den Orang-Utans auf Borneo zu tun. Und da macht es halt besonders Spaß, mit Kindern und Jugendlichen anzufangen, weil ich fange da schon an und nehme die erstmal mit auf eine Reise in den Dschungel und lass erstmal spüren mit Geräuschen, mit Videos, mit Fotos, was es dort alles gibt, wie sich das anfühlt und warum es das vielleicht auch bald nicht mehr geben wird. Und natürlich sprechen wir dann auch über Abholzung, über Bedrohungen, über das Artensterben. Aber das Besondere an Kindern finde ich gerade, dass die so positiv gestimmt sind, dass die so, okay, was können wir dagegen tun? Lass uns jetzt alle Artenschützerinnen werden. Und das macht mir immer so Hoffnung, das macht so Spaß, wirklich dann gemeinsam zu überlegen, okay, wie können wir denn vielleicht vor der eigenen Haustür schon anfangen, Arten zu schützen? Zum Beispiel, indem wir Fledermauskästen bauen und die aufhängen oder den Garten mal ein bisschen wilder lassen.
Das Wichtigste ist, die Hoffnung nicht zu verlieren. Das habe ich vielfach gefunden, als ich über Sie ein bisschen nachgedacht habe und Ihr Buch gelesen. Da können einem Kinder vielleicht auch helfen, weil sie so spontan sind. Trotzdem, es ist ja so, dass viele Arten verloren gehen, jeden Tag. Mhm. Es gibt sie, die sind dann nicht mehr da. Und vielleicht gibt es den Blauscheitel-Mott-Mott, den Feuchtnasenaffen, den Orang oder den kleinen Sonnenbären bald nicht mehr. Wenn die aussterben, ist das traurig. Aber die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen. Was sagen Sie eigentlich Leuten, die sagen, es ist eh alles zu spät?
Das sehe ich auf keinen Fall so. Also wer so denkt, der, ja, das tut mir leid, ehrlich gesagt. Weil, also erstens ist es eben nicht egal, wenn Arten aussterben, weil das dramatische Auswirkungen auf unser ganzes Ökosystem und auch auf unser Leben, auf unser menschliches Leben hat, weil Schlüsselarten so wichtige Rollen spielen. Also ohne die Insekten werden wir keine Nahrung mehr haben, weil es keine Bestäuber mehr gibt, weil gar nichts mehr wachsen kann. Oder ohne die Vögel, die Samen verteilen, die Fledermäuse, die Samen verteilen. Also das ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht über der Natur stehen müssen, sondern dass wir einfach nur ein ganz kleiner Teil davon sind.
Im Großen, alle Arten. Im Großen stimmt das auf jeden Fall und die Ansicht setzt sich ja auch immer mehr durch. Aber so ein kleiner Blauscheitel-Mott-Mott, ist der wirklich so wichtig für unser aller Gleichgewicht? Oder Feuchtnasenaffen? Ich dachte sofort kalt wie Hundeschnauze.
Also ich bin da natürlich so, für mich ist jede Art extrem wichtig und das ist aber natürlich meiner eigenen Faszination und Leidenschaft geschuldet, das denke ich auch. Aber ich würde mir wünschen, dass wir da einfach einen anderen Ansatz haben und nicht so dieses in Wert setzen, ist diese Art, ist das jetzt wirklich wert, macht das einen Unterschied, sondern dass wir wirklich das Ganze eben mehr betrachten, uns als mehr als Teil davon sehen und auch das uns dazu antreibt, sorgsamer mit der Umwelt, der Natur und nachhaltiger damit umzugehen.
Wie sehen Sie eigentlich Ökotourismus, Frau Emde? Ich meine, Sie haben da was zu tun, Sie untersuchen Tiere, Sie forschen. Klimabilanz ist wahrscheinlich auch nicht ideal, aber Sie sind da wissenschaftlich unterwegs. Aber wäre es nicht manchmal besser, die letzten Paradiese sich nicht anzugucken, sondern sie sich selbst zu überlassen und ganz gelassen zu sagen, da fahre ich nicht hin?
Also ich finde es schön, mit unserem Verein haben wir eine App entwickelt, die den Regenwald ins Klassenzimmer holt, wo wirklich in Augmented Reality dann der Regenwaldbaum oder der Jaguar vor den Kindern steht. Das sind natürlich tolle Möglichkeiten, das auch näher ins eigene Zimmer zu bringen. Trotzdem bin ich die Letzte, die irgendwie darüber urteilt, wenn Menschen auch diese Naturerfahrung machen wollen, auch mal in einem Regenwald gestanden haben möchten. Und das möchte ich auch überhaupt nicht verurteilen. Es ist nur die Art und Weise, wie man es macht. Also ich finde, es gibt wirklich gute Ökotourismusanbieter, es gibt gute Möglichkeiten, die lokale Bevölkerung zu unterstützen, auch vor Ort den Naturschutz zu unterstützen. Man muss sich nur wirklich gut informieren und auf keinen Fall irgendwelche Angebote, wo man Wildtieren besonders nahe kommt, wo man vielleicht sogar Tiere anfasst oder ein Selfie mit einem Faultier macht, das geht natürlich gar nicht. Das ist furchtbare Quälerei für die Tiere, das sind Gesundheitsrisiken, das macht man nicht. Aber schaut euch auf jeden Fall die Natur an.
Hanna Emde, heute unser Gast, 29 Jahre jung, Tierärztin, Artenschutzaktivistin, ein Buch geschrieben, Filme gedreht und irgendwie auch schon mindestens die halbe Welt gesehen. Eine sehr, sehr volle Bilanz für 29 Jahre. Frau Emde, wenn man ständig im Regenwald steckt, wann immer es die Zeit erlaubt und so an die Dutzend Länder bereist hat, die so einen Regenwald haben, wo machen Sie eigentlich Urlaub?
Der Urlaub ist ein bisschen zu kurz gekommen, wenn ich ehrlich bin, die letzten Jahre. Aber zur Erholung fahre ich wirklich ins Sauerland. Ja, also heimischer Wald hier in Deutschland finde ich wunderschön, tut total gut, so Waldspaziergänge, auch ganz früh morgens im Wald unterwegs zu sein, wenn die Tiere auch gerade erst aufwachen. Das sind, glaube ich, so meine Kraftorte.
Mit trautem Dackel?
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe den Bogen nochmal zurückgespannt, weil Nepada Wildlife, ihre Organisation, ja eben auch vor Ort arbeitet, pädagogisch in Schulen. Sie haben uns erzählt von den Kindern, die dann am liebsten sofort in den Dschungel möchten. Was wäre denn für jeden von uns die dringendste Konsequenz, die wir ziehen müssten, jeder für sich?
Also auf jeden Fall über die Zusammenhänge nachdenken, bewusst durch den Supermarkt gehen und zu überlegen, okay, was kaufe ich heute, wo kommt das eigentlich her? Dann geht das weiter natürlich in die Mobilität und wie wir einfach unseren Alltag bestreiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir brauchen keine Tierärztinnen oder Biologinnen sein, um Tieren weltweit in Natur zu helfen, sondern das fängt bei unserem eigenen Konsumentscheidung jeden Tag an.
Und das versuchen Sie weiter zu vermitteln, unter anderem mit Nepada Wildlife. Und woher dieser exotische Name kommt, das müssen Sie uns zum Schluss noch sagen, damit die Leute das auch finden, wenn sie es googeln.
Das stimmt natürlich. Nepada kommt vom Nebelparda. Der Sunda Nebelparda ist eine extrem seltene und wunderschöne Raubkatze, die nur auf Borneo und Sumatra vorkommt. Und der hat diese ganz besondere Fellzeichnung, die wirklich ja an Wolken erinnert, an Nebel erinnert und daher auch der Name. Und diese Raubkatze ist wirklich das erste Tier, was ich selbst in der Wildnis mit in Narkose leben durfte. Und das hat mich einfach wahnsinnig geprägt. Mhm.
Aber zu Hause im Sauerland geht's auf Spaziergängen schlicht mit dem Dackel.
Ganz genau.
Danke, danke, Hanna Emde. Alles Gute für Sie und Ihre vielfältigen Vorhaben. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie so leidenschaftlich, wie Sie sind.